Generell scheint mir, dass Nachhaltigkeitsbemühungen vor 30 Jahren eher als nice to have, als ja vielleicht Kommunikationsmaßnahme gesehen wurden, während heute ganz vielen Unternehmensleitern bewusst ist, dass sie ohne Nachhaltigkeit in 10, 20, 30 Jahren kein Geschäft mehr machen können.
Nachhaltigkeit. Viele Unternehmen schreiben sich das groß auf die Fahne. Aber wie fest kann man diesen Bekenntnissen glauben? Es war 2018, als der schwedische Modegigant H&M in einen Skandal verwickelt war. Jahrelang hatte das Unternehmen viele Versprechen gemacht in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und dann wurde bekannt, dass H&M tonnenweise unverkaufte Kleidung verbrannte, anstatt sie zu spenden oder zu recyceln. Die Frage stand im Raum: Ist Nachhaltigkeit in der Textilbranche Lug und Trug? Mein Name ist Nicoletta Cimino. Willkommen! In dieser Podcast-Serie geht es um die nachhaltige Finanzwirtschaft und ihre Herausforderungen. Und in dieser Episode reden wir über die Nachhaltigkeitsversprechen von Unternehmen. Wie ehrlich sind die? Und wie können wir überprüfen, was wahr ist oder nur Imagepflege? Um diese Fragen zu beantworten, hat sich meine Kollegin Mary Vakaridis an Sabine Döbeli gewandt.
Hi, hallo. Es freut mich, ich bin Mary.
Sabine, willkommen.
Ja, super, danke vielmals.
Die Zürcherin ist Geschäftsführerin von Swiss Sustainable Finance, kurz SSF. Das ist die größte Allianz für nachhaltige Finanzen in der Schweiz. Döbeli hat über 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Mary begann ihr Interview mit der Frage, wie es denn allgemein stehe um die Nachhaltigkeitsbemühungen der Unternehmen.
Ein konkretes Beispiel auf Umweltseite sind sicher Net-Zero-Strategien von Firmen. Die Firmen setzen sich das Ziel, bis 2050 auf Netto-Null zu sein mit ihren Emissionen. Hier kann man sagen, zum einen gibt es noch nicht so viele Firmen, die dann wirklich kurz- und mittelfristige Ziele gesetzt haben, die auch klar überprüfbar sind. Deswegen ein Ziel bis 2050 ist vage, da kann einem niemanden darauf behaften. Ein Ziel bis 2025 oder 30 ist sehr viel messbarer. Dort kenne ich viele Firmen, die solche Ziele gesetzt und sogar übertroffen haben. Aber wir wissen auch, es wird mit der Zeit dann schwieriger. Was ich dort auch sehe, ist, dass Firmen, die schon früh begonnen haben, CO2 gezielt zu reduzieren, jetzt in eine Phase kommen, wo dies teurer und schwieriger wird. Und oft sind deswegen vielleicht Firmen, die heute schon Vorreiter sind, jetzt in der Umsetzung von weiteren Reduktionen fast mehr gefordert als andere. Dort kann es dann auch vorkommen, dass Ziele nicht erreicht werden. Wenn wir jetzt von Net-Zero-Zielen für Finanzdienstleister sprechen, dann hat man dort die Herausforderung, dass beispielsweise in einem Anlageportfolio alle Firmen, in die man investiert, entsprechende Ziele erreichen müssen. Oder man verkauft Firmen, die sehr CO2-intensiv sind. Jetzt, wenn sich ein Finanzdienstleister sagt, bis 2050 netto null, dann muss er jährlich um ca. 4-7%, je nach Szenario, das zugrunde liegt, reduzieren. Wenn man jährlich um 4-7% reduzieren will, dann wird man gezwungen sein, Firmen, die hohe Emissionen haben, zu verkaufen. Weil die Firmen in der Realwirtschaft heute ihre Emissionen nicht um 4-7% pro Jahr reduzieren. Also es ist ein ambitioniertes Ziel und eigentlich kann man es nur erreichen, wenn man auch Firmen abstößt. Greenwashing ist ein Begriff, der heute viel gebraucht wird und sicher ist es so, dass Firmen oft großzügige Versprechungen machen, die vielleicht bei genauem Hinschauen nicht unbedingt stimmen. Im Schweizer Gesetz gibt es jetzt neu eine Passage zu Greenwashing für alle Unternehmen, die eigentlich verbieten will, hier überhöhte Versprechungen zu machen. Weshalb machen Firmen das? Es ist sicher aus Marketinggründen und oftmals liegt mangelndes Wissen zugrunde. Man ist zu wenig präzis. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es viele Firmen gibt, die ganz aktiv falsche Versprechungen machen. Aber die Versprechungen sind vielleicht etwas überhöht, ungenau und daher kann man schon von Greenwashing sprechen. Sonst gäbe es jetzt wohl diesen Vorstoß nicht, Greenwashing auch einzudämmen. Ich glaube, bei Greenwashing ist es oft ein Graubereich. Ist das noch gerechtfertigt, dieses Versprechen, oder ist es das nicht mehr? Ein sehr konkretes Beispiel von Greenwashing sind letztlich CO2-Zertifikate, die herangezogen wurden, um Emissionen zu neutralisieren, zu kompensieren. Man hat gesehen, dass es nicht so einfach ist, zu messen, wie viele CO2-Emissionen über ein Zertifikat wirklich eingespart werden. Deswegen sind jetzt gewisse Anbieter von solchen Zertifikaten dazu übergegangen, nicht mehr von Kompensation zu sprechen, sondern von Beitrag an Verminderung. Das ist ein sehr konkretes Beispiel von Greenwashing. Generell scheint mir, dass Nachhaltigkeitsbemühungen vor 30 Jahren eher als nice to have, als ja, vielleicht Kommunikationsmaßnahme gesehen wurden, während heute ganz vielen Unternehmensleitern bewusst ist, dass sie ohne Nachhaltigkeit in 10, 20, 30 Jahren kein Geschäft mehr machen können. Deswegen es wird vielmehr zur finanziellen Notwendigkeit, langfristige Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln. Es geht hier zum einen um Klimarisiken, die es zu vermeiden gibt. Es geht zum anderen aber auch darum, sich auch in Zukunft Ressourcen für das eigene Geschäft zu erschließen, also dafür zu sorgen, dass man wirklich auch noch die Produktionsmittel hat, die man braucht.
Es scheint also, dass generell eine gute Richtung eingeschlagen wird. Die Absichten sind da. Und trotzdem, die Umsetzung der vollmundig versprochenen Nachhaltigkeitsziele lässt zu wünschen übrig. So steht es auch in einem Bericht, der letztes Jahr, also 2023, publiziert wurde. Die beiden Denkfabriken New Climate Institute und Carbon Market Watch untersuchten 24 multinationale Unternehmen. Diese allein sind für 4% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, Stand 2019. In der Studie wird der Tech-Gigant Apple genauer angeschaut und, ja, zerpflückt. Der Konzern will bereits bis 2030 CO2-neutral sein. Damit gemeint ist in Tat und Wahrheit jedoch nur ein kleiner Teil seiner CO2-Produktion. Gar nicht bessere Noten bekommt der französische Konzern Carrefour. Er hatte versprochen, bis 2050 CO2-neutral zu werden. Und auch hier sagt der Bericht, diese Ziele sind nicht glaubwürdig. Jetzt haben wir es in diesem Podcast ja schon einige Mal gehört. Aktionärinnen und Aktionäre können eine entscheidende Rolle spielen, wenn es darum geht, Druck auf die Unternehmen auszuüben. Ein Konzept, das in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, ist die sogenannte Investor Stewardship, Sabine Döbili erklärt.
Aktionäre haben letztlich zwei Hebel, um ein Signal an die Unternehmen zu geben. Das eine ist Kapitalallokation. Also investieren oder verkaufen. Das andere ist Interaktion mit den Unternehmen, also direkter Dialog oder Stimmrechtsausübung. Dieses zweite Paket kann man unter Investor Stewardship zusammenfassen. Stewardship heißt, ein Investor drückt gegenüber Unternehmen aus, was seine Nachhaltigkeitsziele sind, was er von einem Unternehmen auch erwartet und er fordert das ein. Eben im direkten Dialog über sogenanntes Engagement oder über die Ausübung von Stimmrechten. Bei den Ausübungen von Stimmrechten bezieht sich das oft auf quasi Hilfsmittel. Man wählt beispielsweise bestimmte Verwaltungsratsmitglieder nicht mehr, die solche Strategien nicht unterstützen, weil solche Themen nicht so oft auf den Traktandenlisten von Generalversammlungen landen. Aber auch Stimmrechtsausübung ist ein wichtiges Instrument. Wichtiger finde ich aber dieser Dialog mit Unternehmen. Und dafür gibt es unterdessen ganz viele auch kollaborative Initiativen. Ein Beispiel ist Climate Action 100+, eine Initiative, in der sich Hunderte von Investoren zusammengeschlossen haben, um mit den größten Verschmutzern weltweit, die rund 90% aller Emissionen verursachen, um mit diesen Verschmutzern einen Dialog zu führen, sie aufzufordern, glaubwürdige Klimastrategien zu formulieren und dann auch umzusetzen. Ja, der Druck nimmt auf jeden Fall zu. Solche kollaborative Initiativen tragen dazu bei, dass sich auch viele Investoren beteiligen an solchem Druck. Ich glaube aber schon, es braucht noch mehr. Gerade in der Schweiz, denke ich, können wir noch mehr die Stimme der institutionellen Investoren hören in diesem Thema. Es gibt noch viele Pensionskassen, die keine Politik haben für aktives Aktionärstum. Hier, glaube ich, brauchen wir noch mehr Aktivitäten. Wir haben bei Swiss Sustainable Finance gemeinsam mit der Asset Management Association im vergangenen Herbst einen Swiss Stewardship Code veröffentlicht. Dieser Code zeigt auf, was gute Investor Stewardship beinhaltet, wie man Engagement und Voting umsetzen soll, um solchen Forderungen Nachdruck zu verleihen. SSF selber fördert nicht direkt die Nachhaltigkeit in Unternehmen. Was wir machen ist, wir sorgen dafür, dass die ganze Schweizer Finanzwirtschaft ihre Hebel nutzt, um die Nachhaltigkeit bei Firmen zu fördern. Das heißt, wir arbeiten mit Finanzdienstleistern, indem wir Richtlinien veröffentlichen, indem wir Unterstützung bieten, wie man solche Nachhaltigkeitsstrategien in verschiedenen Bereichen umsetzt. Im Vordergrund stehen dabei im Moment nachhaltige Anlagen. Also wie kann man bei Anlagen dafür sorgen, dass sie auch einen Effekt auf die Realwirtschaft haben? Aber auch Finanzierung wird immer wichtiger in diesem Thema. Was sicher auch wichtig ist, sind Finanzierungsinstrumente wie Green Sustainable Social Bonds. Da hat die Schweiz sicher Fortschritte gemacht. Sie war lange kein führender Finanzplatz für Sustainable Bonds. Aber wir sehen im Moment viel Bewegung in diesem Markt. Green Sustainable Social Bonds sind Bonds, die neben normalen finanziellen Kriterien eben auch nachhaltige Kriterien festlegen. Im Falle eines Green Bonds werden bestimmte Forderungen gestellt, was ein Projekt erfüllen muss, damit es Finanzierung über einen solchen Bond erhält. Ein Sustainability-Linked Bond beispielsweise wird an ein Unternehmen vergeben, das sich ein konkretes Nachhaltigkeitsziel setzt, beispielsweise auf Basis eines Ratings. Ein Unternehmen verspricht, das ESG-Rating bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verbessern und es erhält dann einen Preisnachlass auf der Bezahlung des Bonds.
Sabine Döbeli spricht über die berühmten ESG-Kriterien, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien also. Diese Indikatoren ermöglichen es, die Nachhaltigkeit einer Firma oder einer Investition zu bewerten. Sie sind inzwischen ein Schlüsselinstrument der verantwortungsvollen Finanzwirtschaft. Der Grund, warum einige Unternehmen noch zögern, diese Kriterien einzuführen, liegt wohl darin, dass das Geld kostet. Sabine Döbeli aber sagt, aus Kostengründen darauf zu verzichten, sei eine falsche Rechnung.
Wenn man über die Kosten von Nachhaltigkeitsstrategien spricht, dann denke ich, ist es immer wichtig, den Zeithorizont zu betrachten. Klar kostet es kurzfristig, bestimmte Veränderungen vorzunehmen, beispielsweise Produktionsprozesse effizienter zu gestalten, aber über längere Frist zahlt sich das für die Unternehmen aus. Viele Nachhaltigkeitsaktivitäten haben auch damit zu tun, Risiken zu vermindern für Unternehmen. Und ja, in der langen Frist machen Nachhaltigkeitsstrategien für Unternehmen Sinn. Das zeigen akademische Forschung aus vielen Jahrzehnten. Klar ist, es ist nicht gratis, eine solche Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen. Und es zahlt sich vielleicht nicht innerhalb eines Jahres aus, aber auf die lange Frist macht es Sinn für Unternehmen. Die Klimakrise ist die größte Krise, die wir als Gesellschaft im Moment lösen müssen. Ich glaube, es gibt ermutigende Signale insofern, als es viel neue, innovative Technologie gibt, die im Moment entwickelt wird, die eine wichtige Rolle spielen wird auf diesem Weg. Andererseits sehen wir auch, dass die Reduktion der CO2-Emissionen einfach zu langsam erfolgt. Global erreichen wir vielleicht gerade mal ein Plateau, aber wir haben noch nicht reduziert. Vielleicht werden die Emissionen sogar noch steigen über die nächsten Jahre. Und eigentlich müssten wir innerhalb von 6 bis 7 Jahren auf Null kommen. Also innerhalb von 6 bis 7 Jahren hätten wir unser CO2-Budget ausgeschöpft, wenn wir weitermachen wie bisher. Das ist ein Grund, pessimistisch zu sein. Aber ich glaube, pessimistisch sein bringt nichts. Letztlich müssen wir vorwärts schauen und einfach rasch für alle Sektoren die Weichen so stellen, dass es sich auch auszahlt, weniger CO2 zu emittieren. Also Potenzial gibt es überall. Wir sind noch nirgendwo am Ziel. Deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, dass jeder Akteur dort handelt, wo er kann. In Bezug auf die Finanzwirtschaft heißt das, es müssen Klimaaspekte, aber auch andere Nachhaltigkeitsaspekte in Risikoprüfungen solid integriert werden. Es müssen Anreize geschaffen werden für Kunden, sich zu verbessern, und die Kunden müssen auf diesem Weg begleitet werden. Und wie gesagt, als Investor muss man auch direkt Unternehmen auf solche Strategien, auffordern, solche Strategien ambitioniert und schnell umzusetzen. Andere Branchen haben andere Herausforderungen und jeder Akteur ist gefordert. Ich glaube, was hier noch wichtig ist, die Unternehmen sind das eine, Politiker das andere, aber am wichtigsten sind auch Konsumenten. Letztlich als Konsument haben wir auch die Möglichkeit, einen Unterschied zu machen, bestimmte Entscheide zu treffen, solche Aspekte in unsere Entscheide einzubeziehen.
Die Macht der Konsumentinnen und Konsumenten. Ein Aspekt, der oft zu kurz kommt in den Diskussionen über Nachhaltigkeit. Sabine Döbeli hat für uns in dieser Episode ein klares Bild von den Fortschritten, aber auch den Versäumnissen der Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz gezeichnet. Und meine Sicht bestärkt. Als Konsumentin oder als Aktionär, ich kann entscheiden, wo ich mein Geld ausgebe. Wir sind am Ende dieser Episode angelangt und in der nächsten Folge werden wir über CO2-Kompensationen reden und erfahren, dass diese Sache komplizierter ist, als es scheint. Wie immer, oder? Ich freue mich auf Sie. Wir hören uns.